Aha. Glaubensfragen zum Nachhören. Von und mit Claudius Kriegert und Frank Muchlinski.
Lieber Herr Kriegert, im ersten Teil unseres Weihnachtsgesprächs ging es ja um die Frage unter anderem, warum wir Weihnachten am 25.12. feiern. Heute möchte ich mal anfangen mit der Frage, Sie als Journalist werden mir das sicherlich gut recherchiert haben, warum haben wir eigentlich Weihnachtsbäume im Haus?
Ja, und das nicht zu knapp. In diesem Jahr habe ich, glaube ich, gerade gelesen, 28 Millionen Nadelbäume, die gefällt werden, allein für den deutschen Bedarf. Weihnachtsbäume haben eigentlich eine sehr lange Geschichte. Schon immer, auch in vorchristlicher Zeit, galt der Baum als Lebenssymbol. Und gerade immergrüne Zweige und Pflanzen galten als Symbol der schöpferischen Lebenskraft, auch in den Momenten und Zeiten, wenn sich das Leben nach innen zurückzieht, also mitten im tiefsten Winter. Gerade weil das so war, war die Kirche anfangs auch sehr gegen die Verwendung dieser Symbolik, weil sie eigentlich heidnischen Ursprungs ist.
Und wie kam es dann dazu, dass die Kirche sich das trotzdem angeeignet hat?
Das kam letztendlich durch die sogenannten Paradiesspiele, die im Mittelalter aufgekommen sind. Das waren Sing- und Theaterspiele, die in den Kirchen aufgeführt wurden, wo die Geschichte der Schöpfung mit Adam und Eva dargestellt wurde und wo natürlich auch der Paradiesbaum, der Baum des Lebens, auftauchte, an dem der Apfel der Versuchung hängt. Und diese Bäume waren tatsächlich grüne Bäume in der Kirche, geschmückt mit roten Äpfeln.
Das kommt mir jetzt tatsächlich bekannt vor. Diese Paradiesspiele hatten ja nicht nur den Teil mit der Versuchung und Adam und Eva, sondern die hatten meist auch tatsächlich diesen zweiten Teil mit der Geburt Jesu als sozusagen zweiter Schöpfung dabei. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es fast 800 Jahre her, dass Franz von Assisi anfing, diesen zweiten Teil besonders zu betonen und den mit Laienschauspielerinnen und Schauspielern und lebendigen Tieren und allem Möglichen vor Ort zu spielen. Also nämlich nicht in der Kirche, sondern vor Ort in irgendwelchen Stallhöhlen. Die sind richtig rausgegangen und haben dort diese Krippenspiele aufgeführt. Das war ausgesprochen populär.
Ja, und den Kleinen hat man sich das dann wieder zurück in die Haushalte geholt, indem man eben Krippen mit Figuren aufgestellt hat. Gerade dagegen wurde dann in evangelischen Kreisen vorgegangen, indem man den Weihnachtsbaum in die Wohnung geholt hat und mit Weihnachtsschmuck gegen den Krippenfigurenschmuck vorgegangen ist sozusagen. Und ja, das war immer erfolgreicher. Von Deutschland aus im 19. Jahrhundert hat der Weihnachtsbaum seinen Siegeszug in die ganze Welt angetreten.
Nun ja, mittlerweile ist es ja kein Unterschied, ob es sich um einen katholischen oder evangelischen Haushalt handelt. Krippenfiguren gibt's überall, Krippenspiele gibt's in jeder Kirche und auch Weihnachtsbäume stehen ja tatsächlich in so gut wie jeder Stube anscheinend.
Und dennoch gibt es immer noch konfessionelle Unterschiede darin, wie man genau Weihnachten feiert. Das Christkind ist zum Beispiel so einer. Auch das stammt eigentlich aus diesen Krippenspielen. Martin Luther soll es erfunden haben oder zumindest befördert haben. Und zwar als Geschenkebringer zu Weihnachten, um damit der Heiligenverehrung etwas entgegenzusetzen. Der Heiligenverehrung vor allen Dingen des heiligen Nikolaus, der nämlich bis zur Reformation der Hauptgeschenkebringer war. Am 6. Dezember, dem Todestag des Nikolaus von Myra, gab es die allermeisten Geschenke für die Kinder. Nicht zu Weihnachten oder am Heiligabend. Die Figur des Christkindes aber war nicht etwa das Jesuskind in der Krippe, das neugeborene Baby. Die Christkinder waren in den Krippenspielen die Kinder, die dem Christuskind in der Krippe liegend die Geschenke brachten. Sie wurden meist gespielt von Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren und waren engelsgleich mit hellen Gewändern, oft mit lockigen, langen, blonden Haaren und so weiter. Pointe übrigens, der Weihnachtsmann als Kunstfigur stammt auch aus dieser Zeit. So eine Art Mischung aus Nikolaus und seinem Helfer in den nördlichen Gebieten Europas, dem Knecht Ruprecht. Der brachte nach der Reformation auch die Geschenke zu Weihnachten und eben nicht am Nikolaustag, war also ebenfalls erfunden worden, um der heiligen Verehrung etwas entgegenzusetzen. Heute ist es so, nach Umfragen, dass in den meisten katholischen Gebieten das Christkind die Geschenke bringt und in den protestantischen Haushalten doch eher der Weihnachtsmann kommt.
Ach so, und ich hätte immer gedacht, der Weihnachtsmann sei eine Erfindung des Coca-Cola-Konzerns, so irgendwie aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Ja, da ist auch was Wahres dran. Die Gestalt des Weihnachtsmanns, die heute populäre Gestalt des Weihnachtsmanns, die geht tatsächlich auf eine extrem erfolgreiche, weltweit erfolgreiche Werbekampagne von Coca-Cola um diese Zeit zurück. Vorher hatte der Weihnachtsmann Mäntel an, die blau oder braun waren. Er hatte auch nicht diesen weißen Rauschebart. Ja, seit Coca-Cola Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts sieht unser Weihnachtsmann so aus wie eben ein gutmütiger, dicker Onkel mit langem weißem Bart, rotem Mantel, Santa Claus.
Ja, man kann sagen, dass es unheimlich viele Leute gibt, die sich darum drängeln, uns die Geschenke zu bringen, zu Weihnachten und auch zu Nikolaus und schon zu Beginn des Advents und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch etwas, was durchaus auf Herrn Luther zurückgeht. Wenn ich richtig informiert bin, hat der seine Kinder sowohl zu Nikolaus als auch zu Weihnachten selbst mit Geschenken geradezu überhäuft. Und dann steht da der Weihnachtsbaum, die Lichter sind angezündet, unter dem Weihnachtsbaum liegen die Geschenke und dann fehlt nur noch eins, Musik. Hand aufs Herz, Herr Griegert. Hören Sie zu Weihnachten Last Christmas oder singen Sie zusammen mit Ihrer Familie Vom Himmel hoch, da komme ich her?
Naja, in der Tat ist das gar nicht so ein Riesenunterschied, wie man vielleicht meinen mag. Also natürlich ein Stück weit vom Inhalt, aber von der Art des Liedes her gibt's doch ganz schöne Parallelen zwischen Last Christmas und Vom Himmel hoch, da komme ich her. Beides sind eigentlich populäre Schlager gewesen, populäre Schlager zu ihrer Zeit. Martin Luther, der ja Vom Himmel hoch, da komme ich her getextet hat, hat das damals ganz schlau angefangen. Er hat ein damals populäres sogenanntes Kranzlied hergenommen, dessen Melodie fast jeder kannte, und hat darauf einen neuen Text geschrieben. Diese Kranzlieder waren Lieder, die von Jugendlichen zu Singspielen gesungen wurden. Also sowas wie Musical-Hits, würden wir heute sagen. Und so hat es Luther mit vielen seiner Lieder geschafft, zum Wegbereiter des evangelischen deutschsprachigen Kirchenlieds zu werden. Denn Luther war der festen Überzeugung, und jetzt will ich mal ein Zitat bringen, dass Christus in unvergleichlicher Kraft in die Tiefen des singenden Herzens hineinsteigt und aus den Tiefen der singenden Herzen auch wieder empor. Um bei Ihrem Bild mal zu bleiben, wenn wir jetzt unterm Weihnachtsbaum sitzen, christliche Schlager singen, in Bergen von Geschenken, unter vielen kleinen Lichtlein, dann schaue ich mir dieses Fest so an und das ist ein Lichterfest, ein Schenkefest, auf jeden Fall ein Familienfest, auch ein Kinderfest. Aber wie viel hat denn das Ganze noch mit dem christlichen Ursprung zu tun?
Das ist ja eine Frage und Klage, die man recht häufig hört. Aber mal ganz ehrlich, es geht doch um eine Familie, um die heilige Familie, die heilige kleine Patchwork-Familie. Es geht darum, dass sie ein Kind, ihr erstes Kind bekommen. Und es geht darum, dass dieses Kind beschenkt wird und sozusagen das größte Geschenk Gottes an die Menschheit ist. Wir sagen, er sei das Licht der Welt. Also, das stimmt schon. Passt schon alles. Merry Christmas, Herr Griegert.
Gesegnete Weihnachten, Herr Mochlinski.
Aha ist ein Audioangebot von evangelisch.de.